Auftakt, dein Miniguide fürs Konzert. Hallo und herzlich willkommen zur digitalen Konzerteinführung zum 11. Symphonischen Konzert der Nürnberger Symphoniker am Sonntag, dem 18. Januar um 16.30 Uhr in der Meistersingerhalle. Mein Name ist Caroline Geier und wie immer möchte ich euch ein paar wissenswerte Dinge rund um die Stücke erzählen. Ich gehe in dieser Folge nicht wie sonst chronologisch vor, zumindest jetzt zu Anfang, und das hat einen ganz einfachen Grund. In unserem Konzert hören wir zwei Konzertouvertüren von Antonín Dvořák, die ursprünglich einmal zusammengehören sollten. Daher stelle ich diese beiden Stücke auch gemeinsam vor, auch wenn sie im Konzert nicht hintereinander erklingen werden. Das eine Stück heißt »In der Natur«, das andere Stück »Karneval«. Dvořák hatte 1891 einen Zyklus, eine Trilogie von Konzertouvertüren konzipiert. Sie sollten die Menschheitsthemen Natur, Leben und Liebe thematisieren. 1892 wurden sie auch unter diesem Titel und mit einer einzigen Opuszahl in Prag uraufgeführt, mit Dvořák selbst am Dirigentenpult. Etwa zwei Jahre später wurden sie dann beim Verlag Simrock aber einzeln herausgegeben, mit jeweils einer eigenen Opuszahl und leicht veränderten Titeln, die nun etwas konkreter waren als die allumfassenden Überbegriffe Natur, Leben, Liebe. Natur wurde zu In der Natur, aus Leben wurde Karneval und aus Liebe Othello. Dvořák war ein leidenschaftlicher Naturliebhaber. Oft ging er stundenlang spazieren, mit Strohhut, Spazierstock, Wasserflasche und einem Buch über die Liedkunst von Vögeln unterm Arm. Übrigens, all diese Gegenstände kann man im Dvořák-Museum in Prag besichtigen. Ich denke, das zeigt, welche Bedeutung sie in seinem Leben hatten. Er lauschte den Klängen des Waldes, der Bachläufe und der Vögel. Besonders Vogelgezwitscher liebte er sehr. Übrigens, eines der Dinge, die er später in New York am meisten vermisste. So sehr, dass ein Bekannter ihn mal, von Heimweh geplagt, in den Central Park zu einer Voliere mit ca. 200 Tauben brachte, damit er seine Sehnsucht zumindest ein wenig stillen konnte. Die Natur war eine große Inspirationsquelle für ihn. Und er beschrieb sie in vielen seiner Werke, wenn auch nicht immer explizit. In der Konzertouvertüre In der Natur dafür aber umso deutlicher. Schon gleich zu Anfang hören wir Vogelgezwitscher. Die Ouvertüre ist in der typisch pastoralen Tonart F-Dur geschrieben. Hier mache ich mal einen kleinen Einschub. Wisst ihr, was in der Musik der Begriff pastoral bedeutet? Ich muss gestehen, dass auch ich den Begriff immer einfach so hingenommen habe. Damit werden ja immer wieder Naturklänge oder von der Natur inspirierte Musikstücke bezeichnet. Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich Beethovens 6. Sinfonie, Pastorale. Aber woher kommt der Ausdruck? Lateiner unter euch wissen das. Aber ich gebe zu, ich habe mich durchaus mal gefragt, was denn Naturklänge mit dem Pastor in der Kirche zu tun haben. Würde das nicht besser zu einer, ja, sagen wir, predigenden Musik passen? Nun ja. Das Wort Pastor heißt eigentlich Hirte. Daher auch der Pastor in der Kirche mit seinen Schäfchen. Und in der Musik geht dies auf die alten Hirtenmelodien zurück, die selbstverständlich immer mit Naturverbundenheit zu tun hatten. Daher haben auch bei pastoralen Musiken häufig Oboen, Englischhörner oder Fagotte eine melodietragende Rolle, da sie aus den für Hirten so typischen Schalmeien entstanden sind. So auch hier in Dvořáks In der Natur. In der zweiten Konzertouvertüre Karneval geht es nicht so sehr um den Karneval im wörtlichen Sinne. Also keine Masken, Jecken oder närrisches Getümmel. Es geht mehr um den Menschen, der sich in das bunte Treiben des Lebens stürzt. Der Mensch ergibt sich dem Frohsinn und ist dankbar für alle seine Freuden und Herrlichkeiten. Er besinnt sich aber der Natur, die er als Urheber all dieser Freuden erkennt. Und an genau dieser Stelle zitiert Dvořák in der Konzertouvertüre Karneval die vorangegangene In der Natur. Aber so ganz ohne närrisches Treiben geht es nicht zu. Anfang und Ende des Stückes haben mächtig Tschinderassabum. In einem früheren Podcast hatte ich bereits erwähnt, dass Johannes Brahms ein großer Verehrer Antonín Dvořáks war. Von ihm stammt unter anderem das Zitat über Dvořák: Der Kerl hat mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen könnte sich jeder andere die Hauptthemen zusammenklauben. Und damit habe ich mir selber die Überleitung zum zweiten Stück des Konzertes gebastelt. Dem wunderbaren Doppelkonzert für Violine und Cello von Johannes Brahms. Das Doppelkonzert ist ein ganz besonderes Werk in Brahms' Schaffen. Es ist sein letztes Orchesterwerk mit Solisten und zugleich eines seiner persönlichsten. Brahms schrieb das Stück 1887 für zwei enge Freunde, den Geiger Joseph Joachim und den Cellisten Robert Hausmann. Robert Hausmann hatte Brahms schon früher darum gebeten, ihm ein Cellokonzert zu schreiben. Dem wollte Brahms auch nachkommen, doch dann hatte er noch eine andere Idee. Mit Joseph Joachim, dem damals wohl berühmtesten Geiger Deutschlands, war Brahms zuvor zerstritten, denn er hatte sich bei dessen Scheidung auf die Seite von Joachims Frau geschlagen, was dieser ihm als unverzeihlichen Bruch der Loyalität vorwarf. Man schätzte sich noch künstlerisch, sprach aber seit mehreren Jahren nicht mehr miteinander. Bis zu diesem Doppelkonzert. Für Johannes Brahms war dieses Doppelkonzert für Violine und Cello eine Chance zur Versöhnung. In diesem Fall war wohl Musik der beste Weg zur Konfliktlösung. Brahms warnte Joseph Joachim in einem Brief vor: Mache dich auf einen kleinen Schreck gefasst. Ich konnte derzeit den Einfällen zu einem Konzert für Violine und Violoncello nicht widerstehen, so sehr ich es mir auch immer wieder auszureden versuchte. Vor allem aber bitte ich in aller Herzlichkeit und Freundlichkeit, dass du dich nicht im geringsten genierst. Wenn du mir eine Karte schickst, auf der einfach steht, ich verzichte, so weiß ich mir selbst alles Weitere und genug zu sagen. Diese fast devoten Zeilen machen deutlich, dass Brahms sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher war, ob Joachim versöhnungsbereit sein würde. Die Besetzung Violine und Violoncello als gleichberechtigte Solisten ist durchaus ungewöhnlich. Es geht hier nicht um virtuosen Wettstreit, sondern um Dialog. Das passt natürlich auch zum Hintergrund des Versöhnungsversuches. Oft wirkt das Werk eher wie große Kammermusik mit Orchester als wie ein klassisches Solokonzert. Da war es von Vorteil, dass sich die beiden Solisten, für die es geschrieben wurde, Joseph Joachim und Robert Hausmann, bestens kannten, denn sie spielten gemeinsam im damals renommierten Joachim-Quartett. Joseph Joachim selbst war zunächst nicht begeistert von dem Stück. Auch er hätte wohl gerne mehr alleine brilliert. Er soll sich bei einer Probe beschwert haben, dass man ständig zuhören müsse. Worauf Brahms geantwortet haben soll: Genau das ist die Idee. Auch das Publikum der Uraufführung war nicht sonderlich angetan. Genau wegen dieser kammermusikalischen Art. Zu der Zeit erwartete man von Solokonzerten mehr Virtuosität und Bravourstellen. Es dauerte eine Weile, bis sich das Stück etablierte. Doch heute gehört es zu den beliebtesten Werken von Johannes Brahms. Wenngleich es logistisch nicht so einfach ist, hierfür die richtigen Solisten zu finden, denn diese sollten wirklich gut harmonieren und miteinander statt gegeneinander musizieren. Daher ist es nicht selten, dass die Soloparts, wie auch damals Joachim und Hausmann, zum Beispiel von QuartettkollegInnen übernommen werden. Oder auch von Geschwisterpaaren, wie es in unserem Konzert der Fall sein wird. Freut euch also auf brüderliche Harmonie an Geige und Cello mit Brahms Doppelkonzert. Ach übrigens, das mit der Versöhnung hat funktioniert. Das letzte Stück des Konzertes ist die Sinfonie Nummer 7 von Franz Schubert, die Unvollendete. Oh Ohne Zweifel gehört sie zu den beliebtesten und am meisten aufgeführten Sinfonien der Musikgeschichte. Und daran ist der Mythos ihrer Unvollendung sicherlich nicht ganz unschuldig. Schubert komponierte sie 1822, da war er gerade 25 Jahre alt, hatte schon hunderte Lieder, Kammermusik und mehrere Sinfonien geschrieben, war aber öffentlich kaum anerkannt. Im selben Jahr erkrankte er ernsthaft, vermutlich an Syphilis. Dazu kamen starke Selbstzweifel und auch die immer präsente Übermacht von Beethoven in Wien, den er sehr bewunderte. Ob und in welchem Maße all dies dazu beigetragen hat, dass Schubert die Sinfonie nicht beendete, ist nicht bewiesen. Im selben Jahr hat er durchaus große Werke komponiert, die er auch vollendete. Am Können allein kann es also nicht gelegen haben. Vielleicht wurde er von anderen Werken abgelenkt. Manche Theorien gehen sogar so weit und behaupten, er habe bewusst aufgehört und sah das Werk als fertig an. Dagegen spricht allerdings, dass es einen fast vollständigen dritten Satz gibt. Ein Klavierentwurf von einem Scherzo und der Anfang von dessen Orchestrierung. Das lässt natürlich vermuten, dass er ursprünglich vorhatte, eine vollständige Sinfonie zu komponieren. Was genau ihn davon abgehalten hat, darüber gibt es keine Notizen oder Briefe. Es wird wohl immer unseren Spekulationen überlassen bleiben. Übrigens ist auch ihre Nummerierung unklar. Sie wird manchmal Nummer 7 genannt, manchmal auch Nummer 8. Dem auf den Grund zu gehen, würde hier aber zu weit führen, denn es gibt weitaus Spannenderes über die Unvollendete zu berichten. Dass der Beiname Unvollendete nicht von Schubert selbst kam, liegt auf der Hand. Denn wir haben ja die begründete Annahme, dass er sie theoretisch weiterschreiben wollte. Diesen Namen hat sie erst viel später bekommen. Auch kurios ist die Aufführungsgeschichte dieser Sinfonie. Schubert schenkte das Manuskript der Partitur seinem Freund Anselm Hüttenbrenner, der es aber für viele Jahre in einer Schublade verschwinden ließ. Auch über den Grund dafür gibt es keine klaren Beweise. Die Uraufführung fand dann erst 1865, fast 40 Jahre nach Schuberts Tod, statt und wurde sofort zu einem großen Erfolg. Doch das Besondere dieser Sinfonie liegt nicht nur in ihrer Unvollendung und der späten Uraufführung. Auch musikalisch ist sie ein Meilenstein. Sie besteht aus einer für die damalige Zeit neuen Klangwelt. Dunkle Streicher, lyrische Holzbläser, weite harmonische Räume. Alles Stilmittel, die vorher so nicht existierten. Die Unvollendete markiert Schuberts Entwicklung von der Klassik mit ihrer Formenstrenge hin zur Romantik mit mehr Gefühl und Klangfarben. Das war für die Entstehungszeit geradezu kühn. Und vielleicht hat es der Sinfonie sogar gut getan, dass sie erst so viele Jahre später uraufgeführt wurde. Vielleicht wäre sie direkt nach der Entstehung beim Publikum auf Unverständnis gestoßen. Bei allem Mythos, aller Spekulationen und Unklarheiten bleibt die Unvollendete aber vor allem eines. Ein wunderschönes Stück Musik, das sich mit seinen nur zwei Sätzen trotzdem vollkommen anfühlt. Wenn ich euch ein bisschen neugierig gemacht habe, Dvořáks Naturliebe zu hören, Brahms Versöhnungsbemühungen und Schuberts vollkommene Unvollendete, dann kommt am Sonntag, den 18. Januar um 16.30 Uhr in die Meistersingerhalle und besucht mich gerne im Foyer beim Auftakt Konzert im Gespräch.